Also du hast die politischen Implikationen oder die politische Seite sehr betont am Schluss, aber weniger da die ökonomische. Die Folge wäre ja da, zu sagen, Europa, also das glaubst du aber glaube ich selber nicht, aber ich sag mal zugespitzt, Europa abzuschreiben und zu sagen, also bei diesem deutsch dominierten Europa kann das ja nur schief gehen. Also die herrschenden Klassen werden sich sozusagen politisch gar nie einigen können, national gesehen, also in Widersprüche geraten. Mir fehlt da an der Stelle, aber vielleicht kannst du das auch dann, wie du siehst, betonen oder nachholen. Da fehlt mir diese Internationalisierungsgeschichte, also in Europa auch. Also der Binnenmarkt ist ja auch ein Zwang geworden, aus nicht nur politischen Überlegungen heraus, sondern aus ökonomischen. Also eine Internationalisierung, die sich im europäischen Raum stattfindet und wie sie global stattfindet, ist da nicht so sehr vorhanden, die ja dann wieder ganz andere Folgerungen nach sich zieht, was jetzt so im Moment dann eher aussieht, als würden sich manche nicht unterwerfen im deutschen Europa oder in Widerspruch geraten oder gar die Schnauze voll haben, auf Deutsch gesagt, und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wie hängt das denn dann mit der nicht mehr zurückdrehbaren ökonomischen Entwicklung zusammen, die ja so gesehen ja auch die Herstellerklasse berücksichtigt, dass man einen Zwang zur Einigung, natürlich deformierten Einigung, hat?
Weitere Nachfragen? Herr Dom?
Ja, kannst du Einschätzung zur griechischen Bourgeoisie geben? Wir haben ja ungleiche Entwicklungen in europäischen Staaten, Austeritätspolitik in Griechenland, Privatisierung. Kann ich einordnen, wie fällt sich die griechische Bourgeoisie da eigentlich? Wieso lassen sie sich das gefallen? Ist der Druck der internationalen Konzerne oder der imperialistischen Staaten so stark, dass sie gar keine Chance haben, eigenständige Politik zu, oder profitieren sie auch noch davon? Das ist mir eigentlich nicht so klar.
Naja, nur eine Frage zu ELA, also in Griechenland, diese Emergency Liquidity Assistance, das ist also diese Notfallhilfe, die die Europäische Zentralbank nach dem EU-Gesetz Griechenland leisten muss und nicht ohne Wenn und Aber. Das heißt also, Entschuldigung, ganz kurz und dann kommt meine Frage vor diesem Hintergrund. Die Tatsache, dass im Rahmen des Euro die griechische Zentralbank ihr Recht, Geld zu drucken, an die Europäische Zentralbank abgegeben hat, hat sich im Gegenzug die Europäische Zentralbank verpflichtet, im Falle, dass es ein Bankruns gibt, also Stürme auf den Banken, wo die Leute ihr Geld dann abziehen, dass dann die Europäische Zentralbank natürlich das tut, was sonst die griechische Zentralbank getan hätte, nämlich Geld zu drucken. Geld zu drucken, bis alle Leute erstmal zufrieden sind. Also hier hatte die Europäische Zentralbank die Verpflichtung, dann einzuspringen. Und in dem Zusammenhang sind ja auch insgesamt, wie du sagtest, 92 Milliarden Euro nach Griechenland gekommen und die dann verteilt wurden. Aber dann spitzte sich die politische Situation zu und dann sagte die Europäische Zentralbank, und jetzt gibt es kein Geld mehr. Und das brach ja dann den Griechen wirklich erst den Rücken, denn da hatten alle Leute auch Angst um ihre, was sie noch auf den Banken hatten. Man konnte nur noch 60 Euro oder so aus den Automaten ziehen etc. Und das spitzte die dramatische zu. Und jetzt meine Frage, weißt du, ob es dazu irgendeine Reaktion Griechenlands gibt, dass sie hier gegen klagen? Hier hat nämlich die Europäische Zentralbank ganz klar gegen vertragliche Verpflichtungen verstoßen.
Gibt es gegenwärtig noch weitere Fragen oder sollen wir erstmal die hier vorliegenden sammeln? Es sind drei, die auch, glaube ich, eine ganze Menge Diskussionsstoff und Feld für Antworten bieten. Wenn das nicht so ist, würde ich erstmal Klaus das Mikro nehmen.
Ja, ich will das versuchen zu beantworten oder meine Meinung dazu zu sagen. Also ich hatte das Internationalisierungsproblem oder den Zwang zur Internationalisierung, der sozusagen der aus der Internationalisierung des Kapitals bzw. der Märkte entspringt, nicht genügend berücksichtigt. Verstehe ich das jetzt so richtig so in etwa? Dass es sozusagen einen Zwang zur politischen Einigung gibt. So habe ich es verstanden.
Die Tendenz, würde ich sagen. Zwang, das klingt dann so unausweichlich. Also,
ja, so hast du gesagt.
Gut. Also, nicht zurückdrängende Tendenz. Also die kann man nicht einfach ignorieren. Das ist die Ökonomie. Also das kann beim besten Willen nicht politisch, das scheitert. Also das ist nicht möglich.
Ja, aber ich glaube, dass ökonomische Gesetzmäßigkeiten sicher nicht einfach, wie soll ich mal sagen, mechanisch durchsetzen. Das ist durchaus eine Frage politischer Entscheidung, ob man sich in solchen Dingen einigt oder nicht. Also es ist ja so, dass natürlich eine Internationalisierung stattfindet. Die findet ja statt in Europa. Es ist ja durchaus nicht so, als gäbe es das nicht. Bloß unter welcher Konstruktion und unter welcher Herrschaft findet das statt? Wer profitiert davon und wer ist der Verlierer? Das ist ja nicht so, als würde. Das ist ja ein bisschen die Idee gewesen, wie sie gerade von den Marktliberalen hineingetragen worden ist, dass sozusagen der freie Fluss von Kapital, Arbeit und Waren, dass er dafür eine Nivellierung sorgt. Das tut er eben gerade nicht. Und es gibt bei so einer Situation eben starke Mitspieler und Schwache. Und Griechenland ist ein Schwacher und die Bundesrepublik ist ein sehr starker. Und in diesem, wenn eine Situation da ist, also normalerweise würde man sagen, dass in einem solchen Wettbewerb ein schwacher Mitspieler normalerweise nicht hergeht und sich sozusagen einer solchen Auseinandersetzung schutzlos stellt. Also normalerweise würde man für Schutzzölle, für eine Geldpolitik, eine eigenständige Geldpolitik stehen und so weiter. Und wird das diese Verteidigungsmechanismen so schwacher Staaten massiv verteidigen. Dass das nicht passiert ist, da kann man eine Menge drüber spekulieren. Ich habe ja versucht, ein Motiv dafür zu nennen, eben die billigen Refinanzierungskosten. Aber normalerweise würde man das natürlich mit Zähnen und Klauen verteidigen und sich einem solch starken Spieler wie die Bundesrepublik nicht schutzlos stellen. Dass das jetzt passiert ist, ist eine andere Sache. Aber jetzt die Konsequenz, die daraus folgt, ist natürlich, dass diese Länder massiv verlieren, dass sie völlig überschuldet sind und dass sie zu radikalen Austeritätspolitik gedrängt werden, weil sie sich sonst nicht wieder refinanzieren können. Die Refinanzierung läuft nur sozusagen mit der Hilfe der EU und ist an politische Bedingungen geknüpft. Die Durchsetzung solcher, wie du das nennst, dieser Internationalisierung ist meiner Ansicht nach ein ganz politischer Prozess, gerade innerhalb der EU und auch außerhalb. Das ist keinesfalls, würde ich mal so sagen, eine Sache, die sich losgelöst von der politischen Ebene entwickelt. Meiner Meinung nach. Die Frage nach der griechischen Bourgeoisie, so lässt sich das gefallen. Also es ist so, dass ein großer Teil, also vor allem der Großindustrie, also der Räder, die sind ohnehin nicht davon betroffen. Die haben ihre Kunden in der Regel in den USA oder sonst irgendwo oder auf irgendwelchen Caymans oder sonstigen Inseln. Und die Flotte ist sozusagen da ein großer Teil auf jeden Fall der international agierenden Räder, denen ist das sowieso egal, kann man sagen. Also die haben ja, also die profitieren ja davon, von dieser Politik. Weil natürlich jede Menge kleine Konkurrenz pleite geht, das muss man auch sagen. Also die Umsätze der großen Wirtschaftsakteure sind eher gestiegen, die kleinen sind pleite gegangen. Es hat sozusagen die Kapitalakkumulation oder Zentralisation eher beflügelt. Und bei so einer Sache gibt es immer Verlierer und Gewinner. Und die Umsätze der Gewinner sind eher gestiegen als gefallen in dieser Auseinandersetzung. Also es ist durchaus nicht so, als gäbe es da nur Verlierer bei, was die Wirtschaft Griechenlands anbetrifft. Von daher gesehen gibt es durchaus auch einen materiellen Grund, diese Politik zu unterstützen. In der griechischen Bourgeoisie, also in Teilen der griechischen Bourgeoisie. Was die ELA-Kredite anbetrifft, da weiß ich vielleicht das nicht so genau wie du. Meine Kenntnisse, also ich habe den Vertrag nicht gelesen, meine Kenntnisse dieser Bestimmung sind dahingehend, dass diese ELA-Kredite gedeckelt werden können, wenn es eine Zweidrittelmehrheit im EZB-Rat dazu gibt. Das war bis jetzt meine Meinung und meine Kenntnis. Und dass sie diese ja durchaus zusammengekriegt haben, diese Mehrheit, und damit auch eine Deckelung beschlossen haben. Und diese Sache haben sie ja schon mal gemacht mit Zypern. Und da standen die vom Knall auf Fall sozusagen vor der Situation, dass sie mehr oder weniger am nächsten Tag die Banken schließen mussten. Also das war ja, wie du das natürlich zu Recht sagst, das entscheidende Ereignis, was in Griechenland tatsächlich das Genick gebrochen hat. Also das war sozusagen das Tüpfelchen auf dem I. Und das war, also da ging es nun wirklich dann ans Eingemachte. Aber ich kann den Vertrag nicht sagen und ich weiß auch nicht. Also Varoufakis hat ja gesagt, dass er niemals geglaubt hätte, dass er das machen würde. Offensichtlich war der auch, muss man sagen, in Kenntnis der zypriotischen Vorgehensweise oder der Vorgehensweise gegen Zypern, hätte man es eigentlich wissen müssen, muss man sagen.
Rainer, du wolltest noch eine Ergänzung?
Ach so, ja, zu dieser Frage des Kollegen. Man muss ja unterscheiden zwischen EU und Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ich glaube, mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gab es all diese Probleme nicht. Da gab es kleinere, immer wieder mal kleinere Geplänkel. Aber diese Kernfragen und die Kernprobleme heute sind überhaupt erst durch die Politisierung der Europäischen Union als gemeinschaftshandelndes politisches, also in der Theorie politisches Subjekt und insbesondere durch die Europäische Währungsunion entstanden, durch die Zwangsjacke der Europäischen Währungsunion. Und was in Großbritannien im Moment geschieht, die wollen ja nicht aus der Europäischen Wirtschaftsunion heraus, sondern die wollen aus der Europäischen Union, aus diesem politischen Gebilde auch heraus und zurück zur Europäischen, also zur Zollunion, zum Handelsunion etc. Und deshalb ist der Austritt aus der Europäischen Union bringt nicht zwangsläufig dann auch den Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft. Ich glaube, das hast du, dass deine Sorgen hat diese Frage angesprochen, oder nicht?
Ja, zum Teil.
Gut, weitere Diskussionsbeiträge, Nachfragen oder solche Dinge ganz hinten? Ich kann nicht genau. Ach, Jule, ja.
Griechischen Bourgeoisie.
als das jetzt in deinem Vortrag deutlich wurde. Und mich würde interessieren, ja, inwiefern du da auch zustimmen würdest, dass es nicht nur, also eine, sich nicht nur um eine Unterwerfung handelt und um, sondern eben auch, also einen Interessensgegensatz, wo Griechenland in der Konkurrenz unterliegt als Staat, ja, aber ob es nicht auch Teile des griechischen Kapitals gibt, die da an ein zivilisches Interesse an genau dieser Form der Systemverwaltung.
Ich habe es akustisch den letzten Satz nicht mehr mitgekriegt.
Ob es auch Teile des griechischen Kapitals gibt oder ein dezidiertes Interesse, also dass eine Interessensgleichheit zu der vorherrschenden Austeritätspolitik gibt, weil du eben auch mal ein angerissener Diskurs die finanzpolitischen Äußermotive seitens Griechenlands selbst. Der Fokus
wird nochmal mehr
interessiert. Ja, ich habe nochmal eine Nachfrage. Zur griechischen Politik. Es hat ja immer geheißen, es gäbe keinen Plan B, die Souveränität zurückzugewinnen und zumindest auch aus dem Euro auszusteigen. Dem jetzt kein Ökonom. Kann man kurz erläutern, dass die Souveränität zurück zur Drachme, wäre das eine Möglichkeit gewesen? Es ist ja auch damit immer wieder kolportiert worden, es würde alles noch fürchterlicher werden und das können wir gar nicht zulassen. Wir haben eine totale Verelendung. Das, kann man das kurz skizzieren, ob das eine Möglichkeit gewesen wäre?
Ja, also was Julius so gefragt hat, das Motiv zum Euro-Beitritt dürfte meiner Ansicht nach vor allen Dingen in der wesentlich günstigeren Refinanzierungsmöglichkeit gelegen haben. Also Griechenland ist ja nicht unbedingt eine starke Exportnation, sodass dass da jetzt, ich würde sagen, der freie Markt war sicherlich nicht der entscheidende Aspekt, aber die gemeinsame Refinanzierung, zumindest solange der Anschein vorhanden ist, diese Währung refinanziert sich sozusagen, oder ein Euro ist ein Euro. Es gibt sozusagen eine gemeinsame Refinanzierung, alle stehen sozusagen dahinter. Das ist ja erst später durch Merkel kassiert worden. Dass man, wie gesagt, ich habe ja gesagt, also in den südlichen Staaten, Peripheriestaaten, lag die Refinanzierungskosten ungefähr 5% höher als für die Bundesrepublik. Das macht eine Menge aus im Neoliberalismus, wenn die Staatsschulden relativ hoch sind. Und man kann sehr viel leichter an Kredite kommen, die Kreditbasis da rapide gesunken. So von daher gesehen hat sich natürlich, haben sich die Kreditkosten für Griechenland erheblich gesenkt durch den Euro-Beitritt, was ja zum Teil, würde ich sagen, mit ein entscheidender Auslöser für diesen Boom nach 2003 war. Der Boom ist ja nicht dadurch, der ist ja nicht materiell unterstützt. Man kann nicht sagen, dass die Industrieproduktion da so um diesen dramatischen Betrag aufgeblasen worden ist. Das ist ja nicht der Fall. Also die Wirtschaft ist in dem Maße ja nicht gewachsen. Aber gleichzeitig ist das Bruttoinlandsprodukt gewachsen, was ja zunächst mal als Widerspruch erscheint, aber nicht unbedingt ein Widerspruch ist, wenn man weiß, wie das Bruttoinlandsprodukt berechnet wird. Also von daher gesehen ist es vor allen Dingen ein kreditinduzierter Aufschwung gewesen, der eben sich durch den günstigen Kredit eben hat realisieren lassen. Und da würde ich durchaus sagen, in dieser Phase gibt es eine große Zustimmung zu dem Euro, die auch materiell begründet ist. Was die Interessengleichheit anbetrifft, so darf man ja nicht unterschätzen, dass die griechische Bourgeoisie ohnehin eine Bourgeoisie ist, die traditionell sozusagen auf die Unterstützung des Auslandes ja angewiesen ist. Man kann ja sagen, also es ist einer Kompradorenbourgeoisie, die ja schon beim Bürgerkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg oder innerhalb des Zweiten Weltkriegs durch die Unterstützung ausländischer Mächte sozusagen überhaupt an der Macht erhalten werden konnte, beziehungsweise wieder daran gebracht werden konnte, vor allen Dingen England und vorher, die Engländer haben ja mehr oder weniger diesen Part von den Nazis übernommen. Und von daher gesehen gibt es immer auch dieses sozusagen Misstrauen gegen das eigene Volk, weil sie natürlich nie wussten, dass sie selbstverständlich da oder selbst die Kraft gehabt hätten, sozusagen eine integrative Konzeption für Griechenland zu entwickeln. Der nächste Punkt war ja diese Diktatur der Obristen und so weiter. Also von daher gesehen war das immer ein Problem und war immer eine außenorientierte Bourgeoisie und materiell gesehen sozusagen auch in dieser Tanker-Dynastien hat sich das ja manifestiert, dass sie sowieso ausländische Standorte hatten und von daher sowieso kein Interesse daran haben und auch offen gesagt haben, dass sie an diesen Staat sowieso keine Steuern zahlen werden und so weiter. Also von daher gesehen würde ich nicht unbedingt von der Interessengleichheit sprechen, aber es gibt kein ausgeprägtes nationales Interesse der griechischen Bourgeoisie zu einer unabhängigen Position gegenüber diesem Euro-Diktat deutlich zu machen. Die Frage nach dem Plan B, also zurück zu Drachme, ist natürlich in der internationalen Diskussion breit diskutiert. Also gibt es natürlich jede Menge Diskussionen zu. Der Stiglitz, der Nobelpreisträger, hat ja gemeint, es ist schwer, ein Rührei zu entrühren. Also das würde das Problem so ungefähr charakterisieren. Es ist natürlich einiges dran, muss man sagen. Also natürlich könnte man das machen. Also es ist nicht so, dass man das nicht generell nicht machen kann. Die Frage ist, zu welchen Kosten das passiert. Und das ist natürlich ganz stark eine politische Entscheidung. Da kommt es ja sehr stark darauf an, wie das Umfeld reagiert. Weil man ja notwendigerweise Abschreibungen vornehmen müsste in erheblichem Maße. Und wenn man das nicht durchsetzen kann, dann würde es natürlich sehr hart werden. Also wir haben ja die Situation partiell auch in Argentinien gehabt. Wir haben sie natürlich auch, wir haben eine Situation, wo Forderungen in Chile nicht bedient worden sind und so weiter. Vor allem Argentinien ist ja das Beispiel, wo die Kopplung an den US-Dollar aufgegeben worden ist und von daher gesehen diese, wenn man das so Währungsunion nennen will, verlassen worden ist durch Argentinien und wo jetzt natürlich Argentinien massive Probleme hat. Forderungen, die sich noch von den Geierfonds aufgekauft worden sind, irgendwo vor amerikanischen Gerichten eingeklagt worden sind, entsprechend zu bedienen oder bedienen zu müssen. Also wenn so eine Gangart gegenüber Griechenland gefahren würde, dann würde es sehr bitter werden. Aber es hängt von solchen Entscheidungen ab. Wenn man es schaffen würde, wenn es sowas gäbe wie Goodwill und die Europäische Union, also jetzt nicht die Eurozone, sondern die Europäische Union würde sagen, wir wollen, dass Griechenland innerhalb der Europäischen Union weiter existieren kann. Wir wollen also sozusagen nicht den Neustart von Griechenland sabotieren. Dann könnte man sich das relativ vernünftig vorstellen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht sicher und ehrlich gesagt auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Also wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass man diese Euro verlassen würde, dann würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr bitter werden. Aber so wird es auch sehr bitter. Das ist nicht besser. Du hast sicherlich eine eigene Meinung dazu, Rainer.
Wenn wir noch Zeit haben würden.
Ja, so langsam kommen wir etwas an das Zeitlimit für diesen Block.
Ich wollte nämlich ganz kurz noch eine Lanze für unseren Finanzminister Schäuble brechen.
Das sind alle sehr gespannt.
Der ist natürlich der große, ich stimme absolut zu, der große Bösewicht in dieser ganzen Geschichte. Aber, und daran wirst du dich sicher auch erinnern, in den letzten Tagen, als sich das Ganze zuspitzte, als Tsipras noch nicht gebrochen war, oder Syriza noch nicht gebrochen war und Schäuble als Gegenmaßnahme den Exit von Griechenland sogar befürwortete. In dieser Phase hat Schäuble öffentlich vorgeschlagen, dass, wenn Griechenland aus dem Euro austritt, die Europäische Union und Deutschland vorab alles dafür tun wird, dass Griechenland nicht ins Bodenlose fällt, und Griechenland dabei unterstützen wird, entweder die alte Drachma oder eben eine separat oder zusätzlich zu, vielleicht sogar den Euro erst einmal in einer Übergangsphase zu behalten und eine Parallelwährung, zum Beispiel in IOUs, so ähnlich wie es Kalifornien gemacht hat, über 4-5 Jahre, die war nämlich auch, also Kalifornien war auch bankrott, konnte seine Schulden nicht mehr zahlen und hat also dann neben dem Dollar hat Kalifornien Schuldscheine rausgegeben und seine Beamte und viele mit Schuldscheinen bezahlt, und diese Schuldscheine konnten die Beamten wieder mit Aufpreis an Unternehmen verkaufen, bis zu 5% Aufpreis an Unternehmen verkaufen, die damit ihre Steuern bezahlen konnten. Also so kamen sie über das Schlimmste hinweg. Also so, man kann durchaus in solchen Sachen schon, das stand übrigens auch zur Diskussion, also da hat Schäuble praktisch Griechenland eine goldene Brücke gebaut, um aus dem Euro herauszukommen, aber da hat das zugeschlagen, was du erwähnt hast, die Griechen wollten das nicht. Ja, die wollten nämlich beides, die wollten im Euro bleiben und trotzdem souverän sein und Unabhängigkeit und ihre eigene Sache machen. Also, ja, stimmst du mir dazu?
Ja, ich stimme unbedingt. Ja?
Also Schäuble hat da eigentlich hier eine goldene Brücke gebaut.
Ja, das ist gemeint, das muss man sagen.
Eine kleine Bemerkung, eine inhaltliche, die jetzt von meiner Moderatorenrolle abweicht, nochmal vielleicht zu der Frage der Interessengleichheit, weil Interessengleichheit ist vielleicht auch die falsche Vokabel. Vielleicht sollte man eher reden von Interessenparallelität, und die könnte ich mir schon vorstellen, dass die Austeritätspolitik mit den Zahlen, die wir kennen, mit 25-26% Arbeitslosigkeit, zwischen 50-60% Jugendarbeitslosigkeit, dass die natürlich den Binnenmarkt ruiniert und deswegen auch die binnenmarktorientierten Teile der griechischen Wirtschaft und der griechischen Bourgeoisie eigentlich beschädigt, liegt auf der Hand. Das gilt aber nicht zum Beispiel für den Bereich der Räder und für den Bereich der Pharmaindustrie, die exportorientiert sind und die durchaus ein Interesse daran haben können, im Interesse ihrer Weltmarktorientierung und ihrer Konkurrenzfähigkeit. Wir wissen ja, dass es ein Zauberwort ist, das Mantra wird ja überall verkündet, dass es in diesem Interesse natürlich schon sehr sinnvoll sein kann, dafür einzutreten, dass die Kampfkraft der griechischen Arbeiterklasse auf lange Zeit gebrochen wird und dass man also im Prinzip sich da meint, günstigere Ausgangsbedingungen verschaffen zu können. Dass das nicht funktionieren wird bei den Kräfteverhältnissen, das ist eine völlig andere Frage. Aber dass Imperialisten und Bourgeois nicht unbedingt immer sehr weit denken, das wissen wir aus der Geschichte auch.
Tourismus auch natürlich.
Tourismus auch, ja, richtig. Gut, können wir euer Einverständnis voraussetzen, dass wir jetzt den Blog hier zunächst mal zumachen und dem Daniel die Gelegenheit geben, uns Eindrücke, leise Eindrücke aus der Hand von der Reise der SDR.